Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hier ist der Kompressor-Podcast mit Christine Watti. Die sogenannte Corona-Krise löst verschiedene Debatten aus und auch ganz große Gesellschaftsfragen, die auch von Philosophen und Philosophinnen immer wieder betrachtet wurden und auch werden. Sind die Kollateralschäden der Maßnahmen gegen das Virus größer als die Schäden, die die Krankheit selbst verursacht? Und kann man eigentlich wirklich irgendwann Risikogruppen isolieren, um das alltägliche Leben weiter laufen zu lassen? Solche Szenarien, die jetzt sich auch tatsächlich, glaube ich, immer noch für die meisten von uns anfühlen wie im Film, die werden natürlich im Film schon sehr lange und in verschiedenen Handlungen immer wieder durchgespielt. Vor allem zwei japanische Filme geben einen Einblick in eine Gesellschaft, die sich für das größtmögliche Allgemeinwohl und gegen die Würde von Risikogruppen entschieden hat. Patrick Wilinski stellt die Ballade von Narayama vor.
Es ist nicht nur der derzeit sichtlich überforderte US-Präsident, der sich in aller Öffentlichkeit die Frage stellt, ob die weltweiten Corona-Maßnahmen nicht wesentlich gravierendere Folgen haben werden als die Krankheit selbst. Ohne diese Aussage bewerten zu wollen, lohnt vielleicht ein Blick auf eine Gesellschaft, die sich in Zeiten von Not völlig utilitaristisch dem größtmöglichen Nutzen für alle Betroffenen verschrieben hat. Vor langer Zeit, in einem abgelegenen Tal am Fuße des heiligen Bergs Narayama, liegt ein Dorf. Es herrscht Nahrungsmittelknappheit. Die, die etwas Essbares ergattern, hamstern es, andere klauen oder verhungern. Um das kritische Gleichgewicht der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, gilt, dass jeder Bewohner, der 70 Jahre alt wird, vom ältesten Sohn der Familie auf den Narayama-Berg getragen wird, um zu sterben. Bald muss auch die 69-jährige Orin auf den Berg. Ihr ältester und verwitweter Sohn Tatsuhei sieht dem Tag mit Sorge entgegen. Die Ballade von Narayama ist eine Kurzgeschichte des japanischen Autors Shichiro Fukasawa aus dem Jahr 1956. Er bediente sich dafür einer alten japanischen Legende, deren Wurzeln bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgt werden können und die beschreibt, wie Gesellschaften in Zeiten des Notstands und Hungers die ältesten Mitglieder, manchmal sogar Säuglinge, sterben lassen, um das Überleben der Gruppe zu sichern. Ob es diese Praxis je gegeben hat, wird bezweifelt. Aber die Geschichten darüber wurden so populär, dass sie im Japanischen die Genrebezeichnung Ubazute bekommen haben. Ubazute bedeutet so viel wie alte Frau zurücklassen. Zweimal wurde der Stoff prominent verfilmt. Bereits 1958 von Keisuke Kinoshita als artifizielle Kabuki-Meditation. Und dann 1983 als vulgär-naturalistische Variante von Shohei Imamura, der dafür mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet wurde. Wenn wir nun aus unserer Gegenwart auf diese archaischen Strukturen des Lebens im Tal von Narayama blicken, erkennen wir mit Schrecken, welchen zivilisatorischen Rückschritt es bedeutet, Risikogruppen als Last und Bürde für das Gemeinwohl zu definieren, ihnen die Würde im Sinne eines Lebensrechts abzuerkennen. Die alte Orin ernährt nämlich ihre Familie, repariert kaputte Türen, sorgt für Feuerholz und Kleidung. Sie ist ein Symbol schier unendlicher Selbstlosigkeit. Dennoch wird sie von ihrem dämlichen Enkel ausgelacht. Sie habe immer noch alle Zähne. Ein Symbol für ihren angeblich maßlosen Appetit. Beide Filmversionen steigern den düsteren Blick auf Gerechtigkeits- und Verantwortungsfragen in Zeiten der Krise, indem sie nie die Notwendigkeit dieser Lebensweise hinterfragen. Die alte Orin kann es kaum erwarten, auf den Berg zu steigen und dort zu sterben. Sie will niemandem zur Last fallen. Voller Pflichtbewusstsein muss sie ihren ältesten Sohn geradezu zwingen, seinen Part zu leisten. Und so wird nicht sie, sondern Tatsuhei zu unserer Identifikationsfigur. Sein inneres, sachtes Zaudern, Zweifeln und Hinterfragen dieser Traditionen im Angesicht des Todes seiner geliebten Mutter, die er auf dem Rücken den Berg hochträgt, ist das Zweifeln eines Individuums, das instinktiv spürt, dass es so nicht sein muss, dass der Mensch, der sich solchen archaischen Regeln hingibt, in einen vorzivilisatorischen Zustand zurückfällt. Wenn wir uns heute also laut oder leise die Frage stellen, ob wir die Wirtschaft für die Eindämmung der Corona-Pandemie opfern, dann führen uns diese Argumente auf dem ein oder anderen Weg auch durch das Tal von Narayama. Eine eindeutige Antwort auf dieses Dilemma geben die Filme übrigens nicht. Letztlich ist das herrlich Ambivalente an beiden Versionen, dass sie keine einfache Leser zulassen. Man kann die Ballade utilitaristisch, pflichtethisch oder evolutionsbiologisch deuten. Man kann das Verhalten der Figuren ablehnen oder akzeptieren. Wir werden mit den Folgen unseres Handelns leben müssen. Diese Folgen nüchtern und sachlich als selbstverfasstes Schicksal darzustellen, bei dem wir nicht nur Menschen, sondern auch einen großen Teil des zivilisatorischen Fortschritts opfern, ist die große Kunst der beiden Versionen von der Ballade von Narayama.
Das war mein Kollege Patrick Wilinski mit einer Filmvorstellung der Ballade von Narayama. Und Sie und ihr hört einen Ausschnitt des Kompressor-Podcast-Feeds. Abonnieren kann man den Kompressor-Podcast auf iTunes oder auf Spotify. Ganz frisch in unserem Kompressor-Podcast-Feed ist übrigens außerdem noch ein Gespräch über die Tatsache, dass die Bild-Zeitung jetzt auch eine Rundfunklizenz besitzt. Und Moritz Tschermak vom Bild-Blog erklärt im Gespräch mit Andreas Müller, was die Bild-Zeitung eigentlich jetzt aktuell so streamt und wie das Programm Bild-Zeitung aussieht.